Habe ich es ja bereits eingangs des Gottesdienstes schon angekündigt. Ist es so, dass wir keinen normalen Sonntag haben, keine normale klassische Predigt, sondern wir haben heute Visionssonntag. Visionssonntag heißt, wir schauen einmal durch das Fernglas und gucken, wo treibt es uns denn hin? Wo geht es denn hin mit der Gemeinde im Jahr 2020? Wo geht es hin mit der Freien Christengemeinde in Lörrach? Denn genauso wie so ein Fernglas uns einen Blick auf etwas gibt, was wir normalerweise mit den natürlichen Augen nicht sehen können, so hoffen wir auch mit dem Visionssonntag euch einen Blick für das zu geben oder dass ihr durch diesen Visionssonntag einen Blick auf das bekommt, wo wir gern als Gemeinde hin möchten, insbesondere in diesem Jahr. Besonders möchte ich an der Stelle sagen, wenn du vielleicht das erste Mal hier bist oder das zweite, dritte Mal und du würdest sagen, hey, ich gehöre doch gar nicht hier zu der Gemeinde und hier zu der Freien Christengemeinde, ich wollte doch nur mal reinschnuppern und nur mal, oder ich habe mich verlaufen, ich wollte eigentlich zum Lidl, so, ja, wenn es dir so geht, dann denkst du wahrscheinlich, was betrifft mich denn Visionssonntag? Was hat denn das mit mir zu tun, wo ihr hin wollt 2020? Wenn du so denkst oder wenn dich das betrifft, darf ich dir sagen, du hättest dir keinen perfekteren Sonntag aussuchen können, als heute hier zu sein. Ja? Denn du kannst heute dich total entspannt zurücklehnen und einfach mal stilles Mäuschen spielen. Ja? Du darfst quasi mal hinter die Kulissen gucken. Du kannst jetzt mal gucken, okay, was machen die da eigentlich in der Freien Christengemeinde? Was glauben die denn? Wie ticken die denn? Sind die wirklich alle so verrückt, wie es immer heißt? Ja? Sind die alle, okay, ich gebe zu, wir sind verrückt ein bisschen. Ein bisschen. Ja? Ein bisschen sind wir verrückt, aber positiv verrückt. Wir sind, also unser verrückten Status lässt sich ungefähr so vergleichen wie mit dem eines Verliebten. Ja? Wenn du verliebt bist über beide Ohren, dann ist nicht jede deiner Entscheidungen rational. Amen. Du triffst auch Entscheidungen, die sind durchaus auch einfach nur leidenschaftlich, okay? Ich habe zum Beispiel, als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich mich relativ schnell verliebt. Es war eigentlich nur eine Frage von Zeit, wer so gut aussieht und so charakterlich stark ist. Das ist nur eine Frage von Zeit. So habe ich mich in meine Frau sehr, sehr schnell verliebt. Und natürlich wollte ich irgendwann mal die Verhältnisse klären, ja, und sagen so, hier, wir zwei für immer, Hand in Hand in Sonnenuntergang, was sagst du? Und jetzt ist es so, weil ich halt ein totaler Romantiker bin, habe ich das auf diese Anfrage, diesen Antrag quasi auf Portugiesisch gehalten. Das hat den Hintergrund, weil meine Frau hat 2 Jahre in Brasilien verbracht und hat dort fließend Portugiesisch gelernt und sich in dieses Land verliebt. Ja, Brasilien total verliebt. Und ich als Romantiker dachte mir, wenn ich das Herz meiner edlen Dame erreichen will, dann muss ich die Sprache der Liebe sprechen, ihre Sprache der Liebe. Darf ich von den Frauen einmal ein Ohr hören? Bitteschön. Ja, danke. Da waren auch ein paar Männer dabei, ihr Romantiker hier. So habe ich das auf Portugiesisch gehalten. Das Problem ist, ich kann kein Wort Portugiesisch. Kein bisschen. Also habe ich das gemacht, was jeder verzweifelte Mann in der Lage tun würde. Ich habe bei Google Übersetzer, habe ich das, was ich sagen wollte, einfach eingetippt und dann das Portugiesische auswendig gelernt und vorgetragen. Meine Frau hat nach meinem Vortrag so irritiert geguckt, dass ich mir nicht ganz sicher war, ob ich ihr gerade einen Antrag gemacht hatte oder einen Staubsauger verkauft hatte. Okay? Aber glücklicherweise, ich habe es später auf Deutsch übersetzt und wir sind nach dem Gespräch auch beide auf der gleichen Linie gewesen, worum es ging. Und wie ihr an dem Ring sehen könnt, hat es auch funktioniert. Ja, sie hat ja gesagt. Amen dazu. Genau, also was ich eigentlich sagen wollte damit ist, manchmal, wenn man verliebt ist, wenn man leidenschaftlich ist für was, dann ist man auch ein bisschen verrückt und macht auch verrückte Sachen. Und wir hier in der Freien Christengemeinde, wir sind vielleicht auch ein bisschen verrückt, aber wir sind leidenschaftlich verrückt, weil wir leidenschaftlich sind für das, was Jesus oder wer Jesus ist, wer seine Person ist und über leidenschaftlich sind für das, leidenschaftlich begeistert sind von dem, was er in unserem Leben tut, aber auch im Leben von uns allen. Und deshalb sind wir einfach so ein bisschen positiv leidenschaftlich verrückt. Amen. So, du kannst, wenn du heute das erste Mal da bist, zweite, dritte Mal, wie auch immer, du kannst dich heute, wie gesagt, entspannt zurücklehnen, Popcorn rausholen und dann einfach mal quasi hinter die Kulissen gucken und merken, okay, wie ticken die eigentlich? Was ist eigentlich so mit denen los? Wenn du heute hier bist und du gehörst zur Gemeinde und fühlst dich verbindlich zur Gemeinde, dann musst du dich jetzt ganz nach vorne lehnen und voll aufmerksam sein. Denn jetzt widmen wir uns der Frage, wo geht es denn 2020 eigentlich mit dieser Gemeinde genau hin? Und ich darf sagen, das, worüber wir heute sprechen, nahm alles seinen Anfang vor ziemlich genau einem Jahr, und zwar um genau zu sein am 29.01.2019. Und zwar fand am 29.01.2019 ein Treffen, ein Meeting, wie man so schön sagt, mit einem Mann namens Paul Manwaring statt. Also einfach, wir sagen Paul, okay? Es fand ein Meeting mit Paul statt und Paul, dieses Meeting war ein Meeting zwischen unserer Gemeindeleitung, also unseren Ältesten, die hier für die Gemeindeleitung aktiv sind, und diesem Paul, der aus dem Leitungsteam von Bethel kommt. Bethel ist eine Kirche in Kalifornien, in Redding, und die hat sehr großen Einfluss auch weltweit, unterstützt Gemeinden, und wir sind da auch mit angedockt, sehr stark. Und dieser Paul, er ist in diesem Leitungsteam dort in Bethel, und wir hatten das Vorrecht, uns mit ihm zu treffen und einfach mal ein bisschen über Gemeinde zu sprechen und über das, was so ansteht. Und dieser Paul, er hat uns in diesem Gespräch ein Wort mitgegeben, das uns als Gemeindeleitung nicht mehr losgelassen hat. Dieses Wort hat eigentlich unser komplettes 2019 bestimmt und unsere Meetings haben sich immer wieder und immer wieder um dieses eine Wort gedreht. Und dieses eine Wort, um das es sich handelt, kennen wir alle, aber oftmals sind wir uns der Tragweite dieses Wortes nicht so bewusst, und zwar ist es das Wort Kultur. Wenn wir von Kultur sprechen, dann meinen wir damit jetzt nicht so eine Art Hochkultur. Also ich spreche jetzt nicht von der Hochkultur der Azteken oder der Maya oder der Ägypter oder was auch immer. Ich meine auch nicht unsere Kultur, in der wir heute hier in Deutschland leben. Ja, ich meine jetzt nicht die kulturellen Verhältnisse, sondern wenn wir von Kultur sprechen, also hier heute Morgen, dann meinen wir, dass Kultur das beschreibt, was passiert, wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt. Wusstest du, dass wo immer Menschen zusammenkommen, wo immer eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, entsteht automatisch eine Kultur? In deinem Freundeskreis, ihr habt eine gewisse Kultur, wie ihr miteinander umgeht. In deiner Familie, jede Familie hat so ihre eigene Familienkultur. Ihr habt so eure eigenen Witze, über die nur ihr lacht. Ja? Das ist so eure Kultur, so geht ihr miteinander um, so arbeitet, so lebt ihr miteinander, so vergebt ihr, so löst ihr Konflikte. Oder auf deinem Arbeitsplatz gibt es auch Kultur, ja? So trefft ihr Entscheidungen, so gehen Mitarbeiter miteinander um. So überall in diesen wichtigsten Beziehungsbereichen unseres Lebens herrscht immer auch eine Kultur dort vor Ort. Egal, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht bewusst sind. Kultur existiert immer da, wo Menschen sich in einer Gruppe treffen und in einer Gruppe zusammenkommen. Das Spannende ist, dass Kultur entscheidend unser Verhalten beeinflusst. Ist dir das mal aufgefallen? Also mir ist es damals passiert, jetzt kommt wieder eine Geschichte von meiner Frau, die köpft mich dann später, weil ich immer so viel von uns erzähle. Also, da war es so, als wir frisch verliebt waren und so weiter und wie gesagt, das Portugiesische überlebt haben, da war dann so eine Zeit, wo die ja immer kommt bei einem verliebten Pärchen ist, du besuchst die Eltern des Partners, richtig? Und ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber ich war ein bisschen erstaunt, wie meine Frau sich zu Hause bei ihrer Familie verhalten hat. Also sie war jetzt nicht ein komplett anderer Mensch, aber ich habe gemerkt, das ist eine andere Kultur. Und sie taucht da ein und sie verhält sich auf einmal so ein bisschen anders, als wenn wir alleine sind. Kennt es noch jemand? Hat es jemand mit seinem Partner festgestellt? Ich wollte nur wissen, ob ich ein Freak bin oder ob das alle kennen. Ja, okay, also ein paar Hände sind dabei. Ja, die anderen wollen es nicht zugeben, weil der Partner daneben sitzt. Klar, verstehe ich alles. Ja, verstehe ich alles. Aber wo immer du hingehst, da ist eine Kultur und die beeinflusst entscheidend auch das Verhalten, wie du dich dort in diesem Kontext verhältst. So, was genau ist Kultur? Kultur ist sehr, sehr schwer zu fassen. Kultur ist nicht greifbar, ist nicht wirklich sichtbar, aber es ist vor allen Dingen spürbar. Ich habe Kultur mal definiert folgendermaßen. Das ist ein Versuch, diesen schwierigen Begriff zu definieren. Kultur ist das Gefühl, mit dem du von einem Ort weggehst. Oder man könnte auch sagen, es ist das Gefühl, mit dem du von einem Menschen weggehst oder von einer Gruppe von Menschen weggehst. Kennst du das? Du bist irgendwo, keine Ahnung, zu Besuch bei Freunden und du gehst weg und du hast so das Gefühl von, wow, die Leute hier sind echt offen. Oder du gehst nach Hause und hast so das Gefühl von, nee, hier komme ich nicht nochmal hin. Das war irgendwie voll anstrengend, die sind irgendwie alle irgendwie blöd und unwitzig oder was auch immer. So, du gehst mit einem komischen Gefühl weg. Das Ding ist, das Gefühl, was du hast, wenn du von irgendwo wegkommst, kommt daher, welche Kultur dort vor Ort gelebt hat, wird. Die Kultur entscheidet letztlich darüber, ob du dich von einem Ort oder von einer Gruppe von Menschen angezogen fühlst oder eher abgestoßen fühlst oder eher dich davon distanzieren möchtest. So, Kultur ist absolut spielentscheidend für das Gelingen von jeglicher Form von Organisation oder Unternehmen, aber logischerweise auch für das Gelingen einer Gemeinde, wie uns hier, der Freien Christengemeinde. Und das, was Paul uns beigebracht hat, was uns echt getroffen hat oder uns echt beschäftigt hat, war Folgendes. Er sagte, Das, was die meisten Unternehmen und auch die meisten Gemeinden immer im Fokus haben, sind diese drei Dinge. Sie haben das Thema Vision auf dem Schirm, also Mission und Strategie. Vision ist die Frage nach dem, wo wollen wir hin, ja? Welches Bild haben wir von der Zukunft? Mission ist die Frage nach dem, warum machen wir, was wir tun? Also es erklärt quasi die Daseinsberechtigung, warum existieren wir eigentlich? Und Strategie ist immer die Frage nach dem, okay, wie setzen wir das um? Wie können wir das ganz praktisch von A nach B kommen? Und die meisten Organisationen und Unternehmen und auch die meisten Gemeinden konzentrieren sich vor allen Dingen nur auf diese drei. Aber das, was Paul uns zum Ausdruck gebracht hat, war, dass das entscheidende Herzstück von diesen dreien Kultur ist. Das entscheidende Herzstück ist Kultur. Du kannst eine richtig geniale Vision haben, du kannst eine total fantastische Mission haben und auch eine super, hammer, megamäßige Strategie. Aber wenn die Kultur ungesund ist, in der du das alles einbettest, dann sind diese drei zum Scheitern verurteilt. Paul hat es echt cool auf den Punkt gebracht. Er hat es folgendermaßen gesagt. Er hat Culture eats your vision for breakfast. Also auf Deutsch heißt das, Kultur frisst deine Vision zum Frühstück. Deine Vision kann noch so cool sein, deine Mission noch so bewegen, was auch immer. Aber wenn die Kultur, in der wir leben, nicht stimmt und wenn die ungesund ist, dann fällt das andere in sich wie ein Kartenhaus zusammen. Und das war so ein powerfuler Gedanke, der uns als Gemeindeleitung total herausgefordert hat und wir uns natürlich logischerweise dann im Folgenden mit der Frage beschäftigt haben, also wie kann man denn so eine Kultur beeinflussen? Geht es überhaupt? Kann man auch eine gesunde Kultur initiieren? Und im Wesentlichen geht es, und zwar ist es in der Theorie super einfach. Okay, willst du mal wissen, wie kannst du eine Kultur verändern? Übrigens nicht nur in der FCG, sondern grundsätzlich auch in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz. Wenn du Kultur beeinflussen oder verändern willst, kannst du das ganz einfach in folgenden drei Schritten tun. Hier ist, wie Kultur entsteht. Kultur entsteht immer in drei Schritten. Es fängt an mit Werten. Das heißt, du hast eine Überzeugung, sagst, für mich ist Ehrlichkeit ein Wert. Und weil du ehrlich bist oder weil Ehrlichkeit ein Wert für dich ist, führt es dazu, dass du dich auch ehrlich verhältst. Logisch, oder? Also wenn du wirklich tief überzeugt bist, und ich rede nicht von irgendwas Anerzogenem, sondern Werte sind wirklich solche tiefen Überzeugungen, die du sogar umsetzt, selbst dann, wenn keiner guckt. Ja, das macht einen Wert so entscheidend. Du setzt es um, selbst wenn keiner guckt. Kein Geld der Welt könnte dich davon abbringen, den Wert umzusetzen. Weil du diesen Wert hast, führt das automatisch zu einem bestimmten Verhalten. Und dieses Verhalten, immer und immer wieder getan, führt letztlich zu einer Gewohnheit. Gewohnheiten haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und wenn du etwas immer und immer wiederholt tust, wenn etwas zu einer Gewohnheit wird, dann wird es letztlich zu einer Kultur. Wenn du Großzügigkeit als einen Wert in deinem Leben hast, dann wirst du anfangen, großzügig zu sein im Umgang mit anderen Menschen. Du wirst anfangen, großzügig zu sein im Geben von Geld. Du wirst nicht nur in materieller Hinsicht großzügig sein, sondern grundsätzlich großzügig sein, auch im Umgang mit Menschen, die vielleicht sogar schwierig sind oder was auch immer sind. Und du fängst an, Großzügigkeit zu kultivieren. Es wird nicht mehr nur ein Verhalten, sondern irgendwann wird es dir zur Gewohnheit. Du merkst es teilweise nicht mal mehr, dass du großzügig handelst. Es ist einfach so in Fleisch und Blut übergegangen, dass jeder, der bei dir zu Hause zu Besuch ist, nach ungefähr 2 Stunden merkt, wow, dieser Manuel, also diese Familie hier, die sind total großzügig. Jedes Mal fühle ich mich beschenkter, wenn ich gehe, als wenn ich hingekommen bin. Das ist, wie Kultur entsteht. Das ist genau das, wie das entsteht, dass du irgendwo hingehst und das Gefühl hast von, wow, die sind hier irgendwie großzügig. Wow, die sind hier irgendwie offen. Wow, die sind hier irgendwie was auch immer. Das ist, wie Kultur letztlich entsteht, sowohl für uns in der FCG als auch bei dir ganz privat zu Hause. So, als wir als Gemeindeleitung verstanden haben, so theoretisch funktioniert es also relativ klar und einfach mit der Kultur, haben wir uns noch die Frage gestellt, was für eine Kultur wollen wir eigentlich haben? Was für eine Kultur wünschen wir uns denn eigentlich hier in der Gemeinde? Und wir haben uns nach längerem Ringen, sind wir auf eine Überzeugung gekommen, von der wir sagen, das ist eigentlich die Kultur, die wir uns in dieser Gemeinde wünschen. Und das ist folgende, wir wünschen uns zunehmend und eine ständig wachsende Kultur des Himmels. Kultur des Himmels. Warum Kultur des Himmels? Wenn du die Lehren von Jesus anschaust, und der ist letztlich ja auch der Grund, warum wir alle hier sind, Wenn du dir die Lehren von Jesus anschaust, dann ist es interessant zu sehen, dass seine Hauptbotschaft immer die war vom nahenden Reich Gottes. Er spricht immer wieder von dem Königreich der Himmel, dem nahenden Himmelreich Gottes, was hier auf diese Erde kommt. Das Interessante ist, viele Leute denken, in der christlichen Lehre ginge es primär darum, wie komme ich in den Himmel? Aber das, worüber Jesus permanent sprach und was er permanent betonte, war nicht, wie komme ich in den Himmel, sondern wie kommt denn der Himmel eigentlich hier zu uns? Wie kommt der Himmel hier zu uns auf die Erde? Allein das Vaterunser-Gebet, was er seine Jünger lehrt, was sagt er da? Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und zwar wie? Ja, wie im Himmel, so soll es auch auf der Erde passieren. Jesus hatte offensichtlich diese Dimension, diese Vorstellung davon, dass es möglich ist, dass Himmelreich sich hier schon auf dieser Erde ausbreitet. Dass wir nicht erst warten müssen, bis wir alle einen Löffel abgeben, sondern dass Himmel schon hier möglich ist. Schon hier, heute und jetzt. Dass diese Dimension des Himmels schon möglich ist. Dass Menschen heil werden an Körper, Geist und Seele. Dass die Dimension Gottes sich hier schon ausbreiten. Und wir als Gemeindeleitung haben diesen Wunsch, diesen Traum, den wir ja auch schon als ganze Gemeinde schon lange leben, ist dieser Wunsch nach mehr genau davon. Mehr von dieser Dimension des Himmels, mehr von dieser Kultur des Himmels. Und als wir uns darauf geeinigt hatten, okay, Kultur des Himmels, das ist das, was wir wollen, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, okay, jetzt fangen wir also von vorne an. Welche Werte brauchen wir, die dann zu einem Verhalten führen, die zu einer Gewohnheit führen, die zu einer Kultur führen? Also haben wir uns gefragt, welche Werte wollen wir fokussieren? Welche Werte braucht es, um die Kultur des Himmels zu leben? Und dazu haben wir einmal diese Banner oder wie nennt man Roll-Ups dabei, die unsere Werte beschreiben. Und jetzt werden Daniel Dahmann, Daniel Reichert und ich abwechselnd auf die drei Werte eingehen, auf die wir uns fokussieren wollen. Bitte schön, Daniel Dahmann. Stage is yours, wie Uri Geller einst sagte.
Danke. Ich finde, Manuel erklärt es einfach genial. Vielen, vielen Dank für diese Einführung. Sehr, sehr schön. Uns war also wichtig, dass wir tatsächlich von diesem Aspekt der Werte herkommen, dass wir eine Kultur leben. Und nochmal, wir tun das ja bereits, aber es geht um eine Fokussierung. Wir haben im Rahmen eines Leitbildprozesses vor Jahren schon Werte und Ziele definiert. Haben aber festgestellt, es ist viel zu viel, kann man sich gar nicht merken. Wir wollen, dass was ganz Einfaches auch stattfindet. So, unsere Grundvision heißt natürlich nach wie vor, dass wir den Himmel erleben wollen und Menschen begegnen. Das ist die Grundvision. Das ist das, wenn ich dich nachts um drei anrufe und du ans Telefon gehst, ich sage, was ist die Vision der FCG? Dann muss genau das kommen. So, dazu kommt jetzt, dass wir sagen, wir haben drei Werte, die wir ganz klar fokussieren wollen, die wir richtig stark ins Visier nehmen und in den nächsten Jahren auf allen Ebenen betonen wollen. Das ist dieses, die Gegenwart Gottes, wir haben das so formuliert, ganz deutlich, dass wir auf die Gegenwart Gottes fokussiert sind. Das ist der erste Wert. Und die anderen, dass wir miteinander als Familie leben und dass wir in echter Wertschätzung gemeinsam und miteinander unterwegs sind. Warum? Ich habe gedacht, bevor ich jetzt hier theologische Ausführungen mache, was ich auch vorbereitet habe, möchte ich lieber nochmal erzählen, als ich damals hier in diese Gemeinde kam, das war 2002, wurde ich eingeladen von unserem damaligen Pastor Philipp Sehne zum Bewerbungsgespräch. Und ich hatte, damals war ich gerade frischer Pastor, jung und schüchtern in der FCG in Lahr. Und ich hatte einen vollen Tag und es war regnerisch, war schlechtes Wetter. Ich bin hier nach Lörrach gefahren. Ich dachte übrigens immer, dass die Autobahn nur bis Freiburg geht. Ich war mir nicht bewusst, dass dahinter noch mehr kommt. So, also ich fuhr dann tatsächlich weiter und stellte fest, da kommt noch was. War schlechtes Wetter. Ich fuhr nach Lörrach rein. Ich hatte damals kein Navi. Ich fuhr in die Luisenstraße und ich fand die Gemeinde nicht. Denn die Gemeinde, die alte Luisenstraße, war ja im Hinterhof. Da musste man durch ein Tor durch. Also ich suchte verzweifelt, war schon spät dran, kam da endlich an, ging da durch, hatte Sorge, dass mich hinter diesem Tor irgendeiner niederschlägt. So, ging dann aber weiter und kam in das Gemeindehaus, einen Stock nach oben, in das Obergemach, um das so zu nennen. So, und da saßen ganz viele Menschen, leitende Mitarbeiter, im Kreis. Ich hatte nichts gegessen, mir war kalt, ich war genervt vom Suchen. Und dann saßen wir im Kreis und ich stellte kulturmäßig fest, total liebe Leute. Ich habe sofort gemerkt, mein Herz geht auf. Was es nicht gab, es gab nichts zu trinken, es gab keine Süßigkeiten, es gab kein Essen. Keiner hat mich gefragt, wie es mir geht. So, wir fingen also sofort direkt an und viele Fragen und überhaupt so in diese Richtung. Ich wusste in mir, sollte ich hier anfangen, wird das auf jeden Fall anders werden. So, das heißt, jede Besprechung, die wir haben, ist einfach so, da gibt es was zu essen, da gibt es was zu trinken, da gibt es was Süßes, mittlerweile auch zunehmend Obst, der Einfluss meiner Frau macht sich da bemerkbar, so, auch gesunde Sachen. Viele von uns leben Dinge, Werte, Aspekte, die irgendwann mal irgendwo angefangen haben. Ja. Der zweite Punkt ist der, der mir wichtig war, nochmal, und die Vertiefung kommt durch Manuel und Daniel, aber der zweite Punkt ist der, ich wurde eingeladen zum Predigen und ich bin inkognito gekommen. So, ich sollte einfach mal kommen, keiner sollte wissen, dass wir da in Gesprächen sind. So, ich kam also, ich vermute Sommer 2002 bin ich eingeladen worden. Ich kam durch die Hintertür rein, man guckte mich so an, aber es gab keine Begrüßung, keinen Handschlag. Und ich setzte mich in der Luisenstraße in die dritte Reihe und dachte, ich bleib da mal so sitzen. So, Philipp Sehne war zugange und irgendwann, nach dem Lobpreis, wurde ich dann zur Predigt aufgerufen. Und dann kam ich nach vorne, predigte und ab diesem Moment war klar, aha, das ist ein Pastor. So. Und als ich nach der Predigt, wurde ich natürlich sehr nett begrüßt und Willkommenstüte und nein, Will gab es damals noch nicht. Aber ich habe mir von dem Moment an gesagt, ich möchte, dass wir in Wertschätzung und dass wir als Familie und dass hier in der FCG jeder, der kommt, begrüßt wird, wahrgenommen wird. Ja, es kann auch sein, es passiert mal nicht, aber das ist unser Wert, das ist die Richtung, da wollen wir hin, das ist das Ziel. Aber das Wesentliche ist, was wir uns entschieden haben, wir wollen uns auf die Gegenwart Gottes fokussieren. Jetzt sagst du, ja, habt ihr das bisher nicht getan? Habt ihr bisher alles so gemacht? Nein. Wir merken aber, dass wir als Gemeindeleitung in diesem ganzen Prozess sowas von angesprochen und berührt wurden durch den Heiligen Geist, dass wir sagen, wir wollen als Gemeinde ganz, ganz stark uns fokussieren und in diese Richtung gehen. Wir haben es wie folgt formuliert. Ich lese mal hier. Wir haben geschrieben, Gott hat uns zum Wohnort für seinen Geist gemacht. Wir fokussieren uns auf Gott, weil er sich auf uns fokussiert. Die Freundschaft zu Gott wird da gestärkt, wo wir einen Hunger nach der Gegenwart Gottes haben und uns dafür öffnen, den Heiligen Geist zu erleben. Unser Lebensstil ist es, uns darin zu üben, die Gegenwart Gottes zu jeder Zeit und an jedem Ort zu erkennen, sowohl im privaten als auch im beruflichen und im gemeindlichen Umfeld, wenn wir alleine sind oder in Gemeinschaft. Wir wollen das tun und das sagen, was er tut und was er sagt. Der Fokus soll sein, durch all das, was wir tun und durch alle Events und alle Besprechungen, und das fängt an bei Besprechungen, keine Gemeindeleitungssitzung, ohne dass wir die Gegenwart Gottes suchen. Ohne dass wir uns Zeit nehmen zu beten, in den Lobpreis zu gehen, einander zu segnen und prophetisch zu hören. Und wir wünschen uns, dass es in allen Bereichen unserer Gemeinde in diesem Jahr ein ganz starker Fokus wird. Im persönlichen Bereich, ich habe diese Woche ein Telefonat gehabt mit jemand, telefoniere nicht so oft, die Person rief an. Und ich weiß nicht, ich hatte den inneren Impuls, in diesem Telefonat mal ein bisschen stärker nachzufragen, wie es denn der Person geht. Und habe einfach auch prophetisch gesprochen und es war totenstille am anderen Ende des Telefons und ich konnte nur ein ganz leises Schluchzen hören. Und ich merkte, weil ich in diesem Moment so sensibel war und Gott gebeten, Gott, gib mir ein Wort von dir, das in die Situation dieser Person hineingesprochen wurde und ich ganz viel Trost und Zuspruch und Ermutigung und Motivation geben konnte. Und so wollen wir, ob das persönlich ist, da wo du an deinem Arbeitsplatz stehst, da wo du zu Hause bist mit den Kindern, da wo du beim Abwaschen bist, da wo du einkaufen gehst, da wo wir in der Gemeinde zusammen sind, da wo wir miteinander beten, wo wir Gottesdienst haben, wir wollen ausgerichtet sein auf die Kultur des Himmels, wir wollen es leben, weil Gott in dir lebt und sein Geist in dir lebt und dieses Leben erzeugt. So, wir wünschen uns, dass du auch in Gesprächen, auch im Kaffee-Eck nachher, wenn wir rausgehen, wenn du Menschen triffst, wenn wir zusammensitzen, wenn wir ein Glas Wein trinken, ja, dass wir innerlich ausgerichtet sind. Gott, was willst du hier tun? Wir brauchen die Gegenwart Gottes, weil das ist das Wichtigste in deinem Leben. Nur so findest du Lebenssinn und Lebenserfüllung. Diese Begegnung mit Gott. Gott will dir begegnen. Und es geschieht nicht nur hier. Das ist ein Mini-Mini-Zeitausschnitt deines Lebens hier. Aber wenn du hier etwas erfährst und mitnehmen kannst, dann geschieht es auf allen Ebenen. Und ich erzähle ja so oft, mein Auto ist eine rasende Kleinkirche. Ich mache da Lobpreis an und ich spüre die Gegenwart Gottes. Das geht gar nicht mehr anders. Ich möchte ausgerichtet sein. Ich kann natürlich SWR3 hören. Das geht Dudel manchmal. Das geht Dudel. Und die verkaufen mich, also die verkaufen einen für dumm manchmal. Dann noch lieber DLF, so mal eine Reportage, ja. Aber am allerbesten Lobpreis und zwar so laut, wie es geht. Ich will ausgerichtet sein. Ich will mein Herz ausrichten, meinen Sinn ausrichten, dass Gott mit seiner Gegenwart da ist. Warum sind wir hier im Lobpreis? Warum haben wir jetzt eigentlich nur drei Lieder gesungen? Habt ihr es gemerkt? Tolle Band, gell? Die sind schon gegangen leider. Aber großartig, großartig. Es kommt nicht auf die Menge der Lieder an. Es kommt darauf an, dass du mit deinem Herzen dich ausrichtest und sagst, Gott, ich will dir begegnen. Gott, du bist hier, du wartest auf mich, mach mich sensibel für das, was du jetzt tun willst. Das ist der entscheidende Punkt, dass wir uns genau als Gemeinde wirklich darauf ausrichten, dass wir in allen Veranstaltungen, in Gottesdiensten, in Meetings, in Treffen, am Kaffee-Eck, am Welcome Point, wo auch immer, in Kleingruppen, beim Sozo, beim hörenden Gebet, beim Anbetungsabend, wo wir gleich was hören, dass wir uns danach ausrichten, Gott soll zum Zug kommen. Es geht nicht um mich, es geht nicht um Manuel, auch wenn wir gut reden können und alles Tolles. Es geht um Jesus und um seine Gegenwart. Bist du da mit mir? Und dieser Wert, nochmal ganz neu zu fokussieren und zu zentrieren. Und die Schwierigkeit ist vielleicht nicht heute Morgen, weil wir sind zusammen und wir lächeln und Gott ist hier und gute Musik. Die Herausforderung ist morgen früh, wenn du anfängst, wenn dein Wecker klingelt, so wie du deinen Tag beginnst. Ja. Es ist am Montag, wenn dein Chef dir komisch kommt, was tust du? Wir können ganz menschlich reagieren und gleich aufbrausend sein. Oder wir sagen, Jesus, durch deinen Heiligen Geist hast du mir etwas Neues geschenkt und ich kann reagieren, weil ich die Kultur des Himmels lebe, weil die Gegenwart Gottes in meinem Leben ist. Und das wünsche ich mir. Und das ist das, wonach wir uns wirklich ausstrecken. Wir haben was Besonderes auch, den Anbetungsabend, da wird Daniel jetzt was dazu sagen. Und ich finde es richtig gut, dass wir an dem Punkt des Anbetungsabends, den wir jetzt 17 Jahre in der Gemeinde haben, aufgrund eines prophetischen Wortes, eine Neuausrichtung vornehmen. Und ich freue mich, dass Daniel uns das vorstellen wird. Bitte schön.
Genau, ich bin ja seit etwa 4-5 Jahren wieder in der Gemeinde. Und wir haben uns als Familie gesagt, wir wollen regelmäßig in den Anbetungsabend gehen. Und ich merke immer wieder in der Anbetung, und das ist der Vorteil zu einer Predigt, heute betrifft es uns alle, manchmal ist es thematisch und dann spricht es mich mal mehr und mal weniger an, aber wenn Gott zu mir spricht in der Anbetung, dann ist es genau für mich, das ist genau das Wort, was ich brauche. Und das erlebe ich immer wieder in der Anbetung, dass Gott da was sagt, mir eine Richtung gibt, in meine Situation hineinspricht, weil letztendlich, ich komme ja nicht um etwas zu empfangen. Ich komme eigentlich, um zu geben, aber ich merke, da ist ein Gott, der schon wartet. Und er sagt, hey, schön, dass du da bist und ich möchte dir begegnen. Seine Sehnsucht, mir zu begegnen, ist noch viel größer. Und so merke ich oft in der Anbetung, erlebe ich, dass Gott mir Weisung gibt, die mich unwahrscheinlich bereichert. Und wir erleben, dass unser Anbetungsabend, wie erwähnt, prophetisch unser Leben spricht, prophetisch entstanden ist vor 17 Jahren, auch einfach einen Einfluss in die Region hat, weil viele aus anderen Gemeinden kommen, sie merken, hier ist was und kommen voller Erwartung. Und gleichzeitig merken wir, manchmal sind sogar mehr aus anderen Gemeinden als aus unserer eigenen Gemeinde. Und mein Ziel ist jetzt nicht zu sagen, hey Leute, das muss ich ändern, ihr müsst kommen, sondern ich möchte euch einfach mit einer Challenge lassen. Und zwar, der nächste Anbetungsabend ist am 1. Februar. Übrigens am Welcome Point sind die Flyer. Anbetungsabend etwa jeden Monat, meistens erster Samstag im Monat. Manchmal ist es auch anders. Die genauen Termine seht ihr dann auf der Rückseite. Und ich möchte euch einfach nur die Challenge geben, frag Gott, ob du kommen sollst. Und dann komm mit einem offenen Herzen. Wir sind jetzt auch mit einem Team unterwegs, dass wir sagen, wir machen Strategie, wir beten den Anbetungsabend. Wir haben eine Situation, wir haben hier gebetet, schon 7:15, eine Person kam rein, dachte, hier ist hörendes Gebet, war so geflasht von der Gegenwart Gottes, hat gesagt, wow, Gott ist hier. Und wir haben eben viel Feedback bekommen, auch von anderen, die gesagt haben, ich habe wirklich Gott an diesem Anbetungsabend erlebt. Und ich glaube wirklich, ja, Gegenwart Gottes 2020, ich ermutige euch, plant das mit ein, beziehungsweise fragt Gott, ob ihr kommen sollt. Und ich glaube wirklich, dass hier Gottes Begegnung stattfindet. Und wenn ihr kommt, dann kommt doch gleich um 19 Uhr, da ist nämlich hörendes Gebet unten, kompetente Mitarbeiter hören von Gott für euch, da kriegt ihr dann nochmal die richtige Vorbereitung, nochmal so ein Wort von Gott für euch. Und dann geht ihr aus diesem Anbetungsabend, wow, Gott hat gesprochen, es wird einen Ausfluss in unser Leben haben. Dankeschön.
Cool, vielen Dank, Daniel. Erster Wert war, wie gesagt, Gegenwart Gottes. Und jetzt haben wir mal ein paar Sachen übersprungen. Der zweite Wert, also Gegenwart Gottes, dieser Wert, der richtet sich natürlich vor allen Dingen vertikal aus, also nach oben. Der zweite Wert, Wertschätzung, der geht eher auf die horizontale Ebene, nämlich auf das, wie gehen wir miteinander um. Und wir sind der Überzeugung, dass Wertschätzung ein entscheidender Schlüssel dazu ist, um eben auch eine Kultur des Himmels zu erleben. Warum ist Wertschätzung so wichtig? Warum ist es so entscheidend? Wusstest du, dass der reine Materialwert deines Körpers in etwa 10 Euro ist? Also ich meine jetzt, wenn du die Organe rausrechnest, ja, also deine Organe sind so um die 250.000 Euro wert, also wenn du mal ein bisschen Geldsorgen hast, gibst du mal eine Niere oder so. Aber wenn du jetzt die Organe rausrechnest, dann sind die chemische Zusammensetzung, die chemischen Bestandteile deines menschlichen Körpers, die sind je nach Körpergröße, sind die so um die 10 Euro wert. Das ist echt nix. Also dein Körper besteht zu 68% aus Wasser, 20% aus Kohlenstoff, ja, 6% Sauerstoff, 4% Stoffdioxiden und so weiter. Und ich habe auf Bio überhaupt nicht aufgepasst. Also nehmt die Zahlen nicht so ernst. Ja? Aber dein Körper besteht aus irgendwelchen chemischen Bestandteilen und die sind überhaupt nicht viel wert. Das ist je nach Körpergröße. Bei mir sind es vielleicht 15 Euro, bei dir sind es vielleicht nur 8 Euro, ich weiß nicht. Aber insgesamt sind es nur 10 Euro wert. Also eigentlich wirklich marginal vernachlässigbar. Jetzt könnte man ja denken, okay, wenn wir Menschen so materiell gesehen so wenig wert sind, dann sollte man sich doch auch mit entsprechender Geringwertschätzung begegnen, oder? Also das würde ja irgendwie Sinn machen. Wir sind nicht so viel wert, also begegnen wir uns auch mit Geringschätzung. Nur, und ehrlich gesagt, nehme ich das ehrlich gesagt auch wahr, dass in unserer Zeit, in unserer Kultur, das ein echtes Thema ist, dass Menschen nicht wertschätzend miteinander umgehen, dass Geringschätzung zunimmt, dass in den sozialen Medien, Twitter, Instagram und so weiter, Menschen beschimpft werden, Menschen beleidigt werden aufs Übelste und dass da so eine Form der krassen Geringschätzung stattfindet, die absolut dem widerspricht, was Gott eigentlich über uns Menschen sieht oder wie er unseren Wert sieht. Schau, mit dem Wert unseres Menschen oder mit dem Wert von uns Menschen ist es ein bisschen so wie mit dieser 1-Euro-Münze. Wusstest du, dass wenn du dieses 1-Euro-Stück hier jetzt in so einem Elektrolysebad zersetzen würdest, dann würdest du letztlich eine Nickelscheibe und ein bisschen Kupferpulver daraus gewinnen können, weil das ist das, woraus dieses 1-Euro-Stück im Wesentlichen besteht. Wenn du jetzt diese Nickelscheibe und das bisschen Kupferpulver an Wert zusammenrechnest, dann landest du auch nur bei ein paar wenigen Cent. So rein materiell gesehen ist dieser Euro deutlich weniger wert als das, was drauf geprägt ist. Was gibt diesem Euro seinen Wert? Das, was ihm den Wert gibt, ist die Prägung der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank hat gesagt, dieses Stück Geld ist 1 Euro wert. Und diese Prägung, dieser Stempel bestimmt den Wert dieses Euros. Und genauso ist es auch mit uns Menschen. Du magst vielleicht materiell gesehen nur 8,50 Euro kosten, aber der Wert, den Gott dir zugesprochen hat, der Stempel, den Gott auf dein und auf mein Leben gesetzt hat, ist unendlich wertvoll und unendlich geliebt. Du bist unendlich wertvoll und unendlich geliebt. Diese Prägung, dieser Stempel ist auf deinem und meinem Leben. In einem der berühmtesten Bibelverse kommt es so wunderbar zum Ausdruck, den die meisten von euch wahrscheinlich auswendig zitieren können. Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat die ganze Welt geliebt, sogar den Nachbarn, den du nicht leiden kannst. Sogar deinen Arbeitskollegen, der immer so arschig ist. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Das inkludiert jeden, dich, mich, sympathische, unsympathische, liebevolle, böse Menschen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist dieser Stempel, diese Prägung ist auf deinem und meinem Leben drauf. Du kannst dir das nicht weg durch dein Verhalten nicht verlieren und du kannst es dir aber auch nicht durch gutes Verhalten verdienen. Diese Prägung, dieser Stempel ist auf deinem und meinem Leben. Wir sind unendlich geliebt, unendlich wertvoll. Und weil diese Prägung Teil unseres Lebens ist oder weil diese Prägung auf jedem Menschen liegt, wollen wir ein Ort sein, hier in der FCG, wo jeder Mensch kommen kann, egal welcher Hintergrund, egal ob er an Gott glaubt oder nicht glaubt, egal was er getan hat oder nicht getan hat, hier soll ein Ort sein, wo jeder Mensch gewertschätzt wird. Denn jeder Mensch ist in Gottes Augen alles wert. Jeder Mensch ist in Gottes Augen geliebt und wertvoll. Und genau das ist der Grund, warum wir hier eine Kultur der Wertschätzung leben wollen. Weil wir glauben, Gott hat einen Wert in dich und in mich reingelegt. Den kannst du dir nicht durch schlechtes Verhalten verlieren oder durch gutes Verhalten gewinnen. Wie wollen wir das ganz praktisch machen? Zum einen natürlich fordert es jeden Einzelnen von uns persönlich heraus, dass wir Wertschätzung leben, überall wo wir sind und wo wir im Umgang mit anderen sind. So, es funktioniert vor allem auf der persönlichen Ebene, aber es gibt auch Events, die wir veranstalten wollen in diesem Jahr, die das ganz praktisch werden lassen für mehrere oder für uns als ganze Gemeinde. Das eine sind unsere Team Nights, die wir seit anderthalb Jahren etwa durchführen. Und da geht es darum, dass da alle Mitarbeiter und alle, die vielleicht auch Mitarbeiter werden wollen, unserer Gemeinde zusammenkommen und wir gehen richtig gutes Essen, es gibt richtig gute Gemeinschaft und vor allen Dingen wertschätzen wir Leute. Wir wertschätzen Leute für ihren Dienst, wir wertschätzen einfach Leute, wir wertschätzen ganze Teams und es ist einfach eine hammermäßige Zeit, wo wir wirklich Leute wertschätzen. Es ist Wertschätzung nach innen gerichtet. Dann haben wir aber auch Wertschätzung nach außen gerichtet durch unsere Surf Days. Surf Day heißt wir, Surf heißt dienen und Days heißt Tag, also wir haben einen Dientag, nicht einen Dienstag. Und an diesem Surf Day dienen wir der Stadt, wir dienen den Menschen um uns herum. Wir gehen raus, unterstützen soziale Projekte, räumen Sachen auf, putzen, was auch immer. Wir drücken unsere Wertschätzung nach außen, bringen sie nach außen. Und dann haben wir in diesem Jahr noch unser 70-jähriges Jubiläum. Daniel hat es kurz angeklingen lassen. Und das Jubiläum fungiert eigentlich in beide Richtungen. Es ist Wertschätzung nach innen und nach außen. Es ist vor allen Dingen für Leute von außen. Wir bieten hier richtig tolles Programm für Familien mit Hüpfburg und Essen und Schieß mich tot. Und wir haben aber auch Jubiläum und Feiern. Sagt man das nicht so in Alemannien? Ich weiß es nicht. Ich komme mal. Alemannia. Aber das Jubiläum soll auch dazu dienen, um Leute zu wertschätzen, die echte Säulen in unserer Gemeinde sind, die durch deren Dasein es überhaupt erst möglich gewesen ist, dass unsere Gemeinde jetzt schon 70 Jahre existiert, was der absolute Wahnsinn ist. Und wir werden auch ein paar Leute von vor 70 Jahren hier reinschieben, das auf jeden Fall, das kriegen wir hin. So, von daher, diese Dinge stehen alle an. Wir wollen Wertschätzung ganz praktisch werden lassen, denn du und ich sind extrem wertvoll, sind extrem geliebt. Und diesen Wert wollen wir in Menschen ansprechen, wollen wir in Menschen ja erkennen und zum Ausdruck bringen durch gemeinsame Wertschätzung.
Genau, so kommen wir zu dem dritten Punkt. Wir wollen als Familie gemeinsam unterwegs sein. Ich werde euch einen Bibelvers zeigen, der, muss man noch sehen, sehr schön, erstmal gar nichts damit zu haben scheint. Es geht darum, Petrus und Johannes sind gerade vom religiösen Gericht entlassen worden, mit der Bedrohung, redet nie mehr über Jesus. Und dann lesen wir, als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Und dann beteten sie und danach gab es ein Erdbeben. Also scheint recht erfolgreich gewesen zu sein. Hier sehen wir zwei Begriffe, die uns eigentlich in die Familienspur bringen. Das eine ist einmütig. Man kann das griechische Wort auch übersetzen mit, sie waren mit gleicher Leidenschaft unterwegs. Und das betrifft uns, ja. Wir sind alle Menschen, wenn wir Jesus angenommen haben, die von dem Reich der Finsternis aus der Knechtschaft herausgerufen worden sind, jetzt gemeinsam einen himmlischen Papa haben, versöhnt sind mit Gott im Himmel. Wir sind alle Geschwister, wir tragen eine Leidenschaft. Wow, unser Leben hat sich grundlegend verändert. Und das Zweite ist, sie gingen zu den Iren. Das hört sich so ein bisschen altdeutsch an, deshalb übersetzt die Neue Genfer, sie gingen zu den Mitchristen. Finde ich ein bisschen unglücklich, so sehr ich die Neue Genfer schätze, weil ich glaube, es heißt zu den Iren. Und es hat eine Bedeutung. Sie gingen zu denen, wo sie wussten, hey, das sind meine, die gehören zu mir, ich gehöre zu ihnen. Wir sind gemeinsam eine Gang, wir sind gemeinsam unterwegs, wir sind eine Familie. Und das zeigt, wie eng eigentlich die ersten Christen miteinander unterwegs waren. Es ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen, ein Zugehörigkeitsgefühl zu haben. Neben Essen und Trinken will jeder Mensch wissen, Wo gehöre ich hin? Zu wem gehöre ich? Und wiederum, Gott hat das so eine tolle Institution geschaffen in der Gemeinde, dass wir wissen, ich habe einen Ort, da gehöre ich hin. Und ihr Lieben, in unserer Gemeinde dürft ihr alles. Ihr dürft Gast sein, ihr dürft reinschnuppern, Popcorn auspacken, was normalerweise nicht erlaubt ist in diesem Saal. Ihr dürft Freund der Gemeinde sein, auch diesen Status gibt es. Aber ihr dürft auch einer von uns sein. Und da sind unsere Arme weit offen. Jeder darf zu uns gehören. Jeder darf Teil dieser Familie sein. Und egal, welchen Familienstand du hast, du darfst hier Teil einer Großfamilie sein. Ja, ich bin Familienpapa, fünfköpfige Familie. Und ich merke, wie sehr es eigentlich meine kleine Familie bereichert, auch Teil dieser großen Familie zu sein. Meine mittlere Tochter ist gerade unten bei den Power Hour, das sind unsere 12- und 13-Jährigen, die gehen danach kegeln. Unsere mittlere Tochter fängt heute Nachmittag an mit der Jugendwohnwoche. Juhu, eine Person weniger zu Hause. Nein. Aber hey, ich merke, die Angebote und die Beziehungen, die wir als Familie in der Gemeinde haben, bereichern uns. Ich glaube, das Leben wäre echt langweilig. Und ich bin so dankbar, dass wir als Family Teil dieser Großfamilie sein dürfen. Dann gibt es aber auch einen praktischen Punkt. Durchschnittlich 300, 350 Leute, sonntags Erwachsene. Und gerade zwischen den Gottesdiensten, ne, wenn da so dieses Menschenmeer draußen im Kaffeeeck ist und falls du jetzt auch noch so ein Typ bist wie ich, so introvertiert, kein Smalltalker, ich fühle mich verloren. Ich denke mir, okay, wo docke ich denn hier jetzt an? Ich sehe nur lauter Menschen. Ich habe das Glück, ich habe hier einen Job und ich habe viel zu tun. Ich weiß, ich muss mit dem und dem und dem reden. Und dann fällt es mir relativ leicht. Aber ich leide ein bisschen mit denen, die jetzt da sind und denken, okay, wo docke ich denn jetzt hier in der Menschenmasse an? Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir sagen, ja, wir sind große Gemeinde und dazu stehen wir. Wir wollen auch noch wachsen, aber darin wollen wir auch Familie sein. Und deshalb ist es uns wichtig, wir haben Kleingruppen, wir haben Männer, Frauen, Teams, wir haben Seniorentreffen, wir haben Jugend. Das sind alles Bereiche, wo wir sagen, hier darfst du andocken. Du kannst nicht mit 300 Leuten ein Freund sein, aber jeder darf hier andocken. Und dann gibt es noch relativ neu die jungen Erwachsenen. Inzwischen nennen sie sich Millennials. Ich gehöre auch dazu. Ich bin 33. Jesus lebt in mir, der war auch 33. Falls du in diese Altersgruppe gehörst, so junge Erwachsene, machen tolle Sachen. Einmal, muss man schauen, da sind die Termine, ich glaube, es ist immer Sonntagnachmittag. Einfach tolles Programm, um zusammen abzuhängen. Und dann, und jetzt kommt das große Da-da-da-da, 2020, wir fangen an mit einem neuen Familiendienst. Es ist ein völliger Low-Level. Eine Kerngruppe hat sich zusammengetan, weil wir gemerkt haben, hey, als Gemeinde, wir haben so ein tolles Programm, aber in einem Punkt haben wir eben noch Luft nach oben. Und wenn man eben nicht das Glück hat, zu den jungen Erwachsenen zu gehören, haben wir jetzt eine B-Family-Gruppe errichtet, die nicht für uns da ist, sondern für euch, für uns alle. B-Family hat den Vorteil, egal welchen Alters du bist eingeladen. Und was wir machen ist, einmal im Monat treffen wir uns. Und zwar geht es jetzt nicht darum, wir machen ein tolles Programm, sondern wir stecken den Rahmen und du füllst den Rahmen. Dass du kommst, dich beteiligst. Wir haben tolle Flyer, die sind so toll, dass sie diesen Sonntag noch nicht da sind. Deshalb musst du nächsten Sonntag wiederkommen und dann wirst du am Welcome Point, kannst du sie dir abholen, B-Family Flyer und da hinten drauf sind die ganzen Termine. Ich gebe nur ein kleines Preview. Am 2. Februar gibt es eine Super Bowl-Nacht. Ich hoffe, ihr wisst, was Super Bowl ist, sonst ist es vielleicht sowieso nicht für euch. Also Endspiel, größte Event, Sportevent eigentlich weltweit, Super Bowl, American Football, kommt immer mehr, du darfst mit auf diese neuen Welle reiten, wir werden so richtig auspacken, wir werden den Film schauen, Facing the Giant, da geht es schon mal um American Football, dann gibt es Chicken Wings, wir machen es richtig amerikanisch, geben dann noch Erklärungen für die, die vielleicht die Regeln noch nicht so kennen, machen ein Quiz und dann um 12:30 nachts, Sonntagnachts auf Montag geht es dann los, dass du so lange wie du willst Super Bowl schauen kannst. Und dann am nächsten Morgen darfst du arbeiten. Genau. Ja, also Super Bowl ist jetzt vielleicht nicht für jeden von euch, aber wir haben gesagt, wir machen alles Mögliche. Wir machen eine Spieleabend hier. Wir gehen auf eine Hütte in Ödlingen und grillen zusammen. Und einfach Zeiten, wo wir Gemeinschaft leben, wo wir Familie sein können und auch diesen Gemeinschaftsaspekt wirklich miteinander fördern. Genau, Be Family, unser dritter Wert.
So, und damit komme ich zum Anfang und mache damit den Sack dann zu. Uns ist also ganz wichtig, dass wir die Kultur des Himmels leben. Und ich möchte deswegen diese drei Werte nochmal hier aufzeigen. Wir sind auf die Gegenwart Gottes fokussiert, wir sind in echter Wertschätzung miteinander unterwegs und wir leben als Familie miteinander. Das sind die drei konzentrierten Werte, die wir in den nächsten Monaten und Jahren ganz stark betonen werden. Da ist das ganze Thema, wie erreiche ich Menschen für Jesus, genauso drin. Aber mir ist wichtig, wenn ich nachts um 2:30 dich anrufe und ich habe die Gemeindeliste und ich habe deine Handynummer, dann sagst du mir, Himmel erleben, Menschen begegnen, du sagst mir Gegenwart Gottes, miteinander als Familie und Wertschätzung. Ja? So, nein, es ist nicht eine verordnete Sache, es geht darum, dass wir das leben. Aber uns ist total wichtig als Gemeindeleitung, da in diesem Bereich wollen wir ganz, ganz stark investieren. Und ich möchte dich bitten als Leiter dieser Gemeinde, als Mitarbeiter, als Freund, als Gast, dass du dich mit einklingst in diese Vision, dass wir darin wachsen und dass Menschen wirklich die Gegenwart Gottes hier erleben, dass sie erleben, hier ist eine Familie, da kann ich dazugehören, ob als Gast, Freund oder Mitglied, wie auch immer. Und da wird echte Wertschätzung gelebt. Und wenn du spürst, Mensch, da ist jetzt gerade mal keine Wertschätzung da oder ich bin nicht begrüßt worden oder irgendwas, heißt es nicht, dass der Wert falsch ist. Das heißt nur, dass wir unvollkommene Menschen sind, die einfach auf dem Weg miteinander sind und immer noch am Lernen sind auch. Ja. So, und meine Frage ist zum Schluss dieses Gottesdienstes, bist du bereit, eine Kultur des Himmels unter uns zu gestalten? Bist du bereit, dich da einzuklinken, sodass der Himmel erlebbar wird, dass wir Menschen begegnen, dass wir Lörrach begegnen, dass wir den Menschen dieser Stadt begegnen? Die Frage ist, bist du bereit, in diese Werte und in diese Kultur mit einzutauchen und sie zu leben? Und das ist die Herausforderung. Das ist das, wo wir ganz stark werben wollen, motivieren wollen, bereit zu sein, so wie du bist, mit den Begrenzungen, die du hast, mit den Stärken und Schwächen, mit all dem, weil Gott dich ganzheitlich sieht, aber zu stehen, auch für diese Gemeinde und zu sagen, das ist der Fokus, da gehen wir rein, da lassen wir uns nicht mehr von abbringen, das ist das, was Gott uns gegeben hat. Und wir als Leiterschaft, wir haben diesen Prozess jetzt über ein Jahr miteinander gestaltet. Wir haben gemerkt, wie Gott reinspricht. Wir haben richtig gearbeitet. Wir haben richtig hin und her überlegt und formuliert und wieder umgestellt und einfach eine Einheit dann empfunden, auch in dem, dass wir diese Werte so ganz, ganz festschreiben für uns. Wir danken euch von Herzen, dass ihr das wohlwollend aufnehmt. Wir stehen zur Verfügung für Rückfragen per E-Mail, telefonisch, persönlich. Genau, aber das ist das, was wir euch so mitteilen wollten. Und diese Frage, die wir dir mitgeben nochmal, bist du bereit, die Kultur des Himmels wirklich noch viel stärker vielleicht wie bisher oder erstmalig auch zu leben und unter uns zu etablieren? Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Ich würde gern zum Schluss dieses Gottesdienstes beten. Ich möchte euch gern segnen, auch für diese Woche. Vater, wir danken dir sehr für all das, was du hineingegeben hast, ob es durch die Lobpreiszeit war, ob es jetzt auch durch diese verschiedenen Themen waren. Gott, ich bete, dass du jedem Einzelnen hilfst, das aufzunehmen und fest zu verankern, was du für ihn vorbereitet hast, was die Botschaft für ihn ganz persönlich war an diesem Morgen. Und danke, Herr, dass du uns gebrauchen möchtest, dass dieses Reich Gottes, die Kultur des Himmels, sich nicht nur hier in diesen Räumen ausbreitet, sondern in unserer Stadt, in der Gesellschaft, in den Menschen, in unserer Nachbarschaft. Bete und ich segne jeden Einzelnen mit ganz viel Kreativität und Weisheit in dieser Woche, deine Liebe weiterzugeben. etwas von dir weiterzugeben und Menschen zu helfen, ihren Weg zu dir zu finden. Danke, Herr, danke, dass du es bist, der unsere Herzen verändert, dass wir das nicht krampfhaft tun müssen, sondern schenke uns diese Sehnsucht nach dir, nach deiner Gegenwart, nach deinem Reich und dem, dass du dich wirklich ausbreitest, sodass wir wirklich ein Kanal deines Segens sein dürfen. Danke dafür. Ich segne euch wirklich mit dem Frieden Gottes. Ich segne euch mit Weisheit und Kreativität und Kraft und Freude in eurem Alltag. Im Namen Jesus. Amen. Ich lade euch ein, wenn ihr zum Gebet kommen möchtet, dann dürft ihr gerne zum Ministry-Team kommen. Das ist jetzt hier.